Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Diabetesforschung, wie Leberzellen zu kleinen Insulinfabriken programmiert werden. Schon gewusst, dass Steinzeit-Ötzi doch kein Klimaschuft war? Und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Zucker ist süß und lebensnotwendig. Aber der wichtige Energielieferant kann auch zur Gefahr werden. Dann nämlich, wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist, seinen Gehalt in unserem Blut zu regulieren. Diabetes heißt diese Krankheit, unter der weltweit immer mehr Menschen leiden. In Zukunft wollen Diabetesforscher diese Krankheit mit umprogrammierten Leberzellen in den Griff bekommen. Mehr dazu erfahren Sie gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Doch vorher hören Sie wie immer das Geräusch des Monats, das diesmal von einem ziemlich kleinen Tier stammt. Mit dem Thema Diabetes hat es nichts zu tun. Naja, wenn man so will, vielleicht ein bisschen mit dem Thema Zucker.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Von welchem Tier diese merkwürdigen Laute stammen, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Die Gesundheitsforschung spielt in der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren eine große Rolle. Eine wichtige Einrichtung dieses Forschungsbereiches ist das Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin-Buch. Dort arbeitet seit 2008 die international renommierte Diabetesforscherin Dr. Francesca Spagnoli. In ihrem auf 5 Jahre angelegten Projekt untersucht Dr. Spagnoli, ob es möglich ist, Leberzellen in sogenannte Beta-Zellen umzuprogrammieren, die normalerweise nur in der Bauchspeicheldrüse vorkommen. Das Ziel? Die umprogrammierten Leberzellen sollen die bei Diabetikern zerstörten Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse ersetzen und an ihrer Stelle das lebensnotwendige Hormon Insulin produzieren. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Glucose, also Zucker, ist die Hauptenergiequelle des Körpers. Wie viel Glucose aus der Nahrung freigesetzt wird, ist streng geregelt und überlebenswichtig. Eine besondere Bedeutung hat hierbei das Hormon Insulin, das in den sogenannten Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse freigesetzt wird. Bei Diabetikern sind diese Beta-Zellen defekt oder sogar zerstört. Die Folge? Die Patienten müssen sich Insulin spritzen, weil es der eigene Körper nicht mehr herstellen kann. Doch dieser Weg ist unangenehm und mit Nebenwirkungen verbunden. Besser wäre es, die Insulinproduktion des Körpers wieder anzukurbeln. Ob das möglich ist, wird derzeit am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin-Buch untersucht. Die Diabetesforscherin Dr. Francesca Spagnoli will einen neuen Weg finden, Diabetikern zu helfen.
Wir wollen verstehen, welche Gene für die Entwicklung und Differenzierung von Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse entscheidend sind. Mit diesem Wissen glauben wir, neue zellbasierte Strategien für die Diabetestherapie entwickeln zu können. Das heißt, wir wollen einen Weg finden, wie man die defekten Beta-Zellen eines Diabetespatienten ersetzen kann.
Sind die insulinproduzierenden Beta-Zellen erst einmal defekt oder zerstört, werden sie nicht wieder gesund oder wachsen nach. Deshalb werden verschiedene Wege erforscht, wie man diese Zellen ersetzen könnte. Versuche, Beta-Zellen oder ganze Bauchspeicheldrüsen von Organspendern zu verpflanzen, zeigten bislang jedoch nur geringe Erfolge. Der Weg, den Francesca Spagnoli gehen will, ist neu und vielversprechend. Ihr Ziel ist es, einem Diabetespatienten Leberzellen zu entnehmen und sie in Beta-Zellen umzuprogrammieren.
Our goal is that to learn how to,
Wir wollen herausfinden, wie man eine Leberzelle in eine insulinproduzierende Beta-Zelle umwandeln kann. Der sicherste Weg ist, dem Körper einige Leberzellen zu entnehmen, sie dann umzuprogrammieren und sie wieder in die Leber einzusetzen, nicht in die Bauchspeicheldrüse. Bei einem solchen Patienten produziert dann die Leber das Insulin. Wir haben hier also Beta-Zellen in der Leber.
The liver is doing the job. So there are beta cells in the liver.
Der Ort, in dem die Beta-Zellen normalerweise vorkommen, sind die Langerhanschen Inseln in der Bauchspeicheldrüse. Doch die sind bei Diabetikern zerstört und noch dazu operativ schwer zugänglich. Bei der Leber ist das anders. Sie bietet in vielerlei Hinsicht gute medizinische Voraussetzungen als neue Heimat für die kleinen Insulinfabriken. Doch warum kann man überhaupt aus einer Leberzelle eine Beta-Zelle machen?
Leber und Bauchspeicheldrüse sind etwas Besonderes, weil sie aus sehr eng verwandten Zelltypen bestehen. Aus diesem Grunde ist es möglich, sie von einem in den anderen Zelltyp zu überführen. Biologisch gesehen haben sie den gleichen Ursprung, denn sie entwickeln sich aus der gleichen embryonalen Region. Während ihrer Entwicklung spielen die gleichen Gene und Moleküle eine Rolle. Erst ab einem bestimmten Punkt trennen sich ihre Entstehungswege und lassen zwei unterschiedliche Zellen entstehen.
Auch in ihrem Erwachsenenzustand haben Leber- und Beta-Zellen noch viele Gemeinsamkeiten. Damit aber eine Leberzelle wie eine Beta-Zelle aus der Bauchspeicheldrüse arbeitet und Insulin produziert, muss sie genetisch umprogrammiert werden. Um das zu erreichen, will die Helmholtz-Forscherin Francesca Spagnoli zwei prinzipiell unterschiedliche Wege testen.
Eine Möglichkeit ist, eine erwachsene, also differenzierte Leberzelle sozusagen zurückzuprogrammieren in eine Vorläuferzelle und diese dann zu einer Beta-Zelle werden zu lassen. Wenn das nicht klappen sollte, werden wir versuchen, eine erwachsene Leberzelle direkt in eine Beta-Zelle zu programmieren. Wir nennen das Transdifferenzieren.
Welcher Weg der bessere ist, ist unter anderem davon abhängig, wie weit der Punkt zurückliegt, an dem sich die gemeinsame Entwicklung von Leber- und Beta-Zelle aufgespalten hat. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt will Francesca Spagnoli den molekularen Signalen auf die Spur kommen, die bestimmen, ob aus einer gemeinsamen Vorläuferzelle eine Beta-Zelle oder eine Leberzelle wird. Diese und viele andere Fragen müssen noch geklärt werden, bis es eines Tages möglich sein könnte, mit Hilfe von umprogrammierten Leberzellen Insulin zu produzieren und Diabetes auf diese Weise zu heilen.
Von der medizinischen Forschung kommen wir nun zu einem Thema, das für die gesamte Menschheit von größter Bedeutung ist. Die Rede ist vom Klimawandel. Wer dafür mitverantwortlich ist und vor allem wer nicht, hören Sie jetzt in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass Steinzeit-Ötzi doch kein Klimaschuft war?
Sie schlugen ihre Keile, Messer und Schaber aus Stein, handwerkten mit Holz, Knochen und Horn. Sie erlegten Wollnashorn und Mammut, hüllten sich in deren Fell und sammelten Pilze und Beeren. In der Steinzeit war das Leben karg und hart. So haben es Gletschermann Ötzi und seine Leute jedenfalls an Höhlenwände gemalt.
Vor etwa 750.000 Jahren aber haben unsere Urahnen das Element des Überlebens entdeckt. Sie haben das Feuer entfacht und es zu gebrauchen gelernt. Sie hatten es warm und konnten Nahrung zubereiten, die sonst ungenießbar war. Und dann lernten sie, mit Flammen Land zu gewinnen. Ackerbau und Viehzucht ließen die Menschen nicht nur keulen, sondern auch Fackeln schwingen. Seit damals werden Waldstriche abgeholzt und verbrannt, um den Boden landwirtschaftlich nutzen zu können. Hat das Ötzis Sippe zwar zu den ersten Bauern, aber womöglich auch zu den ersten Luftverpestern gemacht?
Der Kohlendioxidgehalt in der Luft steigt seit Ende der Steinzeit rätselhaft an. An diesem frühzeitlichen CO2-Hoch trifft den Steinzeitmenschen trotz seiner Brandrodung offenbar keine Schuld. Viele Wissenschaftler, unter anderem vom Alfred-Wegener-Institut in der Helmholtz-Gemeinschaft, sprachen Ötzis Sippe von der Klima-Ursünde gleich doppelt frei. Mit zwei unabhängigen Methoden haben die Wissenschaftler Luft untersucht, die in antarktischem Eis eingeschlossen war. In dem Lufthauch der Urzeit ist gespeichert, wie die Pflanzenwelt, das Meer und auch die Landnutzung sich auf den Kohlenstoffkreislauf ausgewirkt haben. Aus der Verteilung der Kohlenstoffisotope, das sind Atome des gleichen Elements mit unterschiedlicher Masse, schließen die Forscher auf die Prozesse, die zu bestimmten Zeiten vorherrschend waren.
Zwischen 11.000 und 6.500 Jahren vor der heutigen Zeit hat sich in der Urluft das Wachstum und Ausbreiten der Pflanzenwelt abgepaust. Es tauchen lediglich Hinweise auf den Gasaustausch zwischen Luft und Ozean auf, aber nicht auf einen menschlichen Fackellauf. Während Ötzi und Co. mit ihren Rodungen für den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre verantwortlich gewesen, hätte sich das Isotopenverhältnis entsprechend deutlich verschieben müssen. Das aber blieb seit der letzten Eiszeit nahezu gleich.
Die Idee von frühzeitlicher Umweltschurkerei ist also passé. Die menschliche Klimaschuld muss weiterhin der moderne Mensch auf sich nehmen. Erst mit Fabriken, Autos und Motorschiffen haben wir der Konzentration des Treibhausgases und damit dem Klima nachweislich unseren Stempel aufgedrückt. So muss die Moderne wohl anerkennen, dass Ötzi eben doch mehr Öko als Klimaschuft war.
Bevor dieser Podcast zu Ende geht, kommen wir noch einmal zu unserem Geräusch des Monats. Erinnern Sie sich? Die Imker unter Ihnen haben dieses Geräusch sehr wahrscheinlich schon einmal gehört. Die merkwürdigen Laute stammen von einer frisch geschlüpften Honigbienenkönigin. Sie will damit die emsigen Arbeiterinnen auf sich aufmerksam machen. Forscher gehen davon aus, dass die Töne entstehen, wenn die Biene ihren Magen zusammenzieht. Erst wenn die Arbeiterinnen herbeigesummt sind, verstummt die Königin, um dann täglich 2000 Eier zu legen und das für bis zu 5 Jahre. Unser Podcast-Jahr geht mit dieser Ausgabe zu Ende. Aber auch im neuen Jahr, dem Jahr der Energie, präsentiert Ihnen der Helmholtz-Podcast wieder viele spannende Themen aus der Wissenschaft. Weitere Infos zur Forschung in der Helmholtz-Gemeinschaft finden Sie auch im Online-Magazin Hermann unter www.helmholtz.de/hermann. Ihnen viel Glück für 2010 und machen Sie es gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.